Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 28. März einführen. Auf dem Programm stehen das Prélude à la Prémédie d'un Faun und La Damoiselle Élue von Claude Debussy sowie das Requiem von Maurice Durufli. Die Solisten sind Heidi Strober, Sopran, Kervis Tacker, Mezzosopran und Markus Eiche, Bariton. Es singt der MDR-Rundfunkchor. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Sir Donald Hornicles. An der Orgel ist Thomas Hospital. Es gibt Musikstücke, von denen man wirklich sagen kann, dass sie die musikalische Welt verändert haben, das musikalische Weltbild, die Musikgeschichte. Und zu diesen Musikstücken gehört ganz sicher das Prélude à la Prémédie d'un Faun von Claude Debussy. Nach diesem Stück, kann man wirklich sagen, war in der Musik nichts mehr so, wie es vorher gewesen war. Es war plötzlich eine Musik, die ganz auf die traditionellen Formen verzichtete, wo man nichts mehr finden konnte vom Kontrast der Themen, von Entwicklung, von Kontrapunkt, sondern es war eine Musik, die nur auf ganz zarten Eindrücken beruhte und diese Eindrücke auf eine ganz subtile Art wiedergab. Eine Musik, die sich eigentlich mehr entzieht, als dass sie sich aufdrängt, aber gerade deswegen so besonders reizvoll ist. Dem Prélude von Debussy liegt ein Gedicht zugrunde von Stéphane Mallarmé, dem großen symbolistischen Dichter. Das Gedicht hat denselben Titel, Nachmittag eines Frauens, und Debussy wollte ursprünglich nicht nur ein Prélude, also ein Vorspiel dazu schreiben, sondern es sollte eine dreisätzige Suite werden, die sich dann aber auf dieses Gedicht die ganze Zeit beziehen sollte. Den Plan hat er dann fallen lassen, nur das Prélude ist übrig geblieben, aber es genügt eigentlich auch, um die Stimmung des Gedichts in 10 Minuten wiederzugeben. Es handelt sich also nur um den Faun, der so etwas schläfrig seinen Nachmittag verbringt. Man muss sich eine antike Landschaft dazu vorstellen. Es ist etwas heiß und drückend und der Faun unternimmt jetzt auch nicht irgendwelche großartigen Sachen, sondern liegt im Schilf. Spielt ein bisschen auf seiner Pansflöte und beobachtet die Nymphen und neckt sie vielleicht auch ein bisschen, aber alles eben in dieser sehr ruhigen Nachmittagsstimmung. Es soll auch gar nicht dramatisch werden, es soll weder tragisch noch komisch sein, sondern eben einfach so eine ganz flüchtige, ruhige Szene. Debussy hat sein Stück begonnen mit einem berühmt gewordenen Flötensolo. Das ist also genau die Pansflöte, die man da hört. Und schon dieses Flötensolo hat diese eigenartige Stimmung von, ja, Inaktivität, eigentlich Passivität, aber trotzdem eben auch, dass man das Gefühl hat, dieser Faun, der hat durchaus so ein reiches Innenleben, was aber eben nicht nach außen drängt, sondern eben ein Innenleben bleibt. Die Natur, die passt schon ganz gut dazu, aber es ist eben auch keine aktive Natur, sondern eine stille Natur, die da dann doch hörbar wird. In dem Stück gibt es dann ansatzweise doch den Versuch, es nicht bei der ruhigen Stimmung des Anfangs zu belassen. Es gibt so ganz kleine Wellenbewegungen durchaus. Auch die Tonart ändert sich natürlich manchmal und vor allen Dingen die Instrumentation. Da hat Debussy Großartiges geleistet. Nach der Flöte hört man wunderbare Effekte mit Hörnern und mit Harfen und mit Streichern. Das Ganze ist wirklich schon Debussys eigene Tonsprache. Da war er so etwas über 30 und hat dann nach Anfängen, die doch sehr von Wagner abhängig waren, sich in diesem Stück endlich selbst gefunden. Das war auch bei der Uraufführung ein ziemlich großer Erfolg, obwohl die konservativen Hörer nicht so ganz einverstanden waren mit einigen doch sehr gewagten Harmonien, die sich Debussy erlaubte. Und vor allen Dingen konnten sie nicht verstehen, wie man ein Stück schreiben konnte, was offenbar so ganz ohne Form, ohne Konturen einfach nur Eindrücke wiedergab. Die Malerei, die impressionistische Malerei, hatte natürlich vorher schon da Ähnliches geliefert, hat auch lange gebraucht, um sich durchzusetzen, weil auch da man nicht richtig zunächst Verständnis hatte für Bilder, auf denen eigentlich gar keine Szenen dargestellt waren, sondern einfach nur ganz gewöhnliche Naturszenerien, Naturlandschaften, die auch auskamen ohne großartige Effekte, sondern eben auch überwiegend still und ruhig waren. Wie Debussy geklungen hat, bevor er sein Prälude schrieb und sich selbst fand, das kann man an der kleinen Kantate La Demoiselle Élue sehen. Ein Stück, was noch ziemlich von Wagner abhängig ist, vor allen Dingen vom Lohengrin und vom Parsifal. Da hat Debussy sich harmonisch einiges abgeschaut. Es ist ein wunderbar klangschönes Stück doch auch geworden. Debussy hat es geschrieben, um endlich einmal etwas Größeres auch zu machen. Er hat in Briefen sogar von einer Art Oratorium gesprochen, aber es sind dann nur gut 20 Minuten geworden für einen Frauenchor und zwei Solistinnen. Das Werk beruht auch auf einem Gedicht, diesmal von Dante Gabriel Rossetti. Rossetti war ein englischer Dichter, der in London lebte, aber wie der Name schon sagt, mit italienischen Wurzeln. Einer der Hauptvertreter nicht nur des literarischen Symbolismus, sondern auch des Symbolismus in der bildenden Kunst. Er war ein sehr begabter Maler und ein seltenes Beispiel für ein wirkliches Doppeltalent. Also seine Bilder hängen in den großen Museen, aber auch seine Gedichte werden sehr geschätzt. In dem Gedicht geht es um eine jung verstorbene Frau, die vom Himmel aus auf die Erde hinabblickt und sich nach ihrem Liebhaber sehnt, der eben noch auf der Erde ist und zu dem sie also nicht kommen kann. Ein typisch symbolistisches Sujet eigentlich, was Dante Gabriel Rossetti da verwendet hat. Debussy hat dazu eine Musik geschrieben, die auch in gewisser Hinsicht sehr malerisch ist, sehr illustrativ, aber dann doch insgesamt sehr in dieser himmlischen Sphäre lebt, in einer Sphäre, wo doch alles ganz leicht ist, ganz zart, ganz schwebend, und das ist in diesem Stück durchgehend so. Der Kontrast wird im Wesentlichen geschaffen durch die Solostimmen im Wechsel mit dem Chor. Eine Solostimme ist eine Art Erzählerin, die andere Solostimme ist die junge Frau selbst, die eben vom Himmel auf die Erde herabschaut. Das Requiem von Maurice de Rufflet ist wahrscheinlich seine bekannteste Komposition. De Rufflet war ein sehr selbstkritischer Komponist, der nur wenige seiner Werke veröffentlichte, obwohl er relativ viel geschrieben hat. Er war eigentlich hauptberuflich Organist, hat eine große Karriere gemacht, überall gespielt, in den großen Kirchen, bei großen Gelegenheiten. Das Requiem ist während des Zweiten Weltkriegs entstanden, aber erst nach Ende des Kriegs vollendet worden. Er hat sich sehr viel Mühe damit gegeben. Es ist dann 1947 fertiggestellt worden und am Allerheiligen Tag desselben Jahres auch uraufgeführt worden. Es gibt ja eigentlich zwei verschiedene Arten von Requiem-Kompositionen. Das eine sind die dramatischen, wo das Dies Irae eine große Rolle spielt. Der Tag des Zorns, Tag des Schreckens. Da ist wahrscheinlich das berühmteste Beispiel das große Requiem von Giuseppe Verdi, wo eben wirklich nicht gespart wird mit dramatischen Effekten und der ganze Schrecken des letzten Tages des jüngsten Gerichts eben geschildert wird. Die andere Richtung der Requiem-Komposition wird etwa durch Gabriel Fauré's Requiem vertreten. Die ist dann sehr ruhig, sehr still. Da geht es eigentlich eher um den Trostgedanken und den Gedanken der ewigen Ruhe, des ewigen Lichts. De Rufflet hat sich im Wesentlichen an diese Tradition gehalten. Sein Requiem hat schon auch gewisse Ähnlichkeiten mit dem von Gabriel Fauré. Die Klangsprache ist natürlich etwas moderner, orientiert sich aber doch auch an verschiedenen Epochen der Musikgeschichte, etwa zum Beispiel ganz stark an der Gregorianik. Da hat De Rufflet Melodien erfunden, die ganz im Geist der Gregorianik gehalten sind. Sehr langgesponnene Melodien in kleinen Intervallen. Das Ganze wird aber verbunden mit einer sehr modernen Harmonik und vor allen Dingen auch mit einer wunderbaren Instrumentation. Das Herzstück des Ganzen ist wahrscheinlich der Satz Pie Jesu, wo Jesus eben angefleht wird, der Seele doch die ewige Ruhe zu verleihen. Das ist ein Sopran-Solo. Auch da war das Vorbild in Fauriers Requiem zu finden, was einen ähnlichen Satz enthält. Ansonsten komponiert Durufle die sogenannten Ordinariumssätze. Das sind die Sätze, die in der katholischen Messe immer vorkommen, in diesem Falle Kyrie, Sanctus und Agnus Dei. Was eigentlich noch dazu gehört, das Gloria und das Credo, das entfällt traditionell in Totenmessen. Und dann gibt es noch die sogenannten Proprium-Sätze, also Sätze, die nur im Requiem vorkommen, aber auch von denen hat Durufle nicht alle verwendet, vom Dies Irae eigentlich traditionell dem längsten Satz des Requiems eben nur die Stelle Pie Jesu, also den Schluss des Dies Irae, wo der Schrecken mehr oder weniger schon vorbei ist oder die Schilderung des Schreckens und eben nur noch der gütige Jesus übrig bleibt. Das Requiem hatte von Anfang an sehr viel Erfolg, wird auch heute noch sehr oft gesungen und ist vielleicht auch wirklich die Krönung von Durufles Werk. Es ist so eine ganz besondere Art von sehr kontemplativer, sehr meditativer Kirchenmusik, die vielleicht gerade heute auch großen Anklang finden kann. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 28. März, um 19 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.